Ich grüße euch auch ganz herzlich. Und jetzt will ich euch mein Herz ein bisschen öffnen. Seit einigen Wochen lebe ich so in zwei Welten, weil uns unsere persönliche Situation ziemlich herausfordert. Und ich habe seit Wochen eine ziemliche innere Unruhe. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Das habe ich früher so nicht gekannt. Und habe es tatsächlich auch nicht geschafft, eine neue Predigt auszuarbeiten. Ich wollte eigentlich eine Predigtreihe starten. Irgendwann, wenn der Herr Gnade schenkt, mache ich das auch gerne wieder. Und dann habe ich irgendwie überlegt, man erinnert sich dann ja an vieles, was man schon mal so gelesen hat. Und mir ist eine Sache persönlich ganz neu wertvoll geworden. Und ich habe diese Predigt tatsächlich hier schon mal gehalten, vor 7 Jahren. Jetzt habe ich den Vorteil, die meisten werden sich gar nicht erinnern. Man weiß ja schon wahrscheinlich nicht mehr, was vor 2 Wochen war oder so. Trotzdem, also wenn es dir irgendwie bekannt vorkommt, dann nehmen wir den Satz von Petrus, der sagt, ich will euch immer wieder an das erinnern, was ihr schon gehört habt. Und es ist ja auch so. Aber mir persönlich ist es neu, wichtig und wertvoll geworden. Und deshalb habe ich es einfach gewagt, mich nochmal damit auseinanderzusetzen und möchte euch mitnehmen in eins der schönsten Bilder aus meiner Sicht, was uns die Bibel vermittelt über unseren Herrn, und will euch da jetzt mal so Schritt für Schritt mit durchnehmen. Von einigen von euch weiß ich, wie es ihnen geht, zumindest grob, und weiß, dass etliche von euch auch manches Päckchen zu tragen haben. Und wenn man so redet, dann hört man das immer wieder, ne? Ja, das und das und das beschäftigt uns, das raubt uns Kraft und Zeit. Und ich glaube, dass es gut ist, in die Bibel zu schauen, um einfach zu sehen, wie der Herr uns auch ermutigt. Und wie er unseren Blick weglenken will von dem, was uns Kräfte raubt, hin auf ihn, der die Kraft ist. Und wenn wir bei ihm auftanken, das ist nachhaltig. Spurgeon, das ist ein Prediger aus England aus dem vorletzten Jahrhundert, der hat einmal gesagt, Zitat, er, also Gott, er füllt mit eigener Hand den kleinen Becher aus dem Meer seiner Unendlichkeit und reicht ihn uns, damit wir trinken und erfrischt werden. Ich lese das nochmal. Er füllt mit eigener Hand den kleinen Becher aus dem Meer seiner Unendlichkeit und reicht ihn uns, damit wir trinken und erfrischt werden. Und ich wünsche mir, dass es heute Morgen so ein kleiner Becher ist aus dem Meer der Unendlichkeit Gottes, den wir trinken, dass wir uns stärken im Blick auf den Herrn Jesus. Und ihn als Vorbild zu schauen, das ist ohnehin das Beste, was wir tun können. Wer eine Bibel dabei hat, kann mal das Johannesevangelium aufschlagen. Und wir wollen aus Kapitel 10 2 Verse miteinander lesen. Johannes Kapitel 10 und da die Verse 14 und 15. Und damit sind wir auch schon direkt in diesem Bild, das ich meinte, in diesem Bild drin, ein wunderschönes Bild über den Herrn Jesus. Er sagt selber, ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und bin gekannt von den Meinen, wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Wir wollen uns mit Schafen beschäftigen heute Morgen und natürlich auch mit dem guten Hirten. Und dieser Blick, der kann uns froh machen. Ich habe so ein paar Punkte, ich weiß nicht, ob ich mit allen durchkomme. Wir werden einfach mal schauen. Und es wird auch ein paar Bibelverse immer wieder geben, die hier auf der Folie auch zu sehen sind. Wer mitschreibt, kann sich die ja notieren. Wir werden nicht alle miteinander lesen, aber einige, und dann könnt ihr gerne ja auch zu Hause das nacharbeiten. Wir wollen uns in diesen Punkten jetzt einmal unterschiedliche Aspekte und Blickwinkel auf diese Thematik Hirte und Schafe vor Augen führen. Ich fange mal an mit einem Punkt, der vielleicht etwas seltsam klingt zunächst. Die Schafe sind des Hirten Reichtum. Wie komme ich auf eine solche Aussage? Wir müssen dabei bedenken, dass es bei dem Bild des Hirten um den morgenländischen Hirten geht, also die Hirten, die in Israel, in Arabien und wo auch immer da unterwegs waren und auch heute noch sind. Und das ist etwas anders als die Hirten, die wir hier und da noch in unserem Land sehen. Und das ist ja auch schon eine Seltenheit, dass man so einen Hirten mit einer Schafherde mal sieht. Denn der morgenländische Hirte war im Allgemeinen auch der Besitzer seiner Herde. Der Eigentümer, müssen wir juristisch korrekter eigentlich sagen. Heutige Hirten sind eher seltener die Eigentümer der Schafe, sondern sie tun das im Auftrag von anderen. Sie werden angestellt, die Schafe zu weiden. Das gab es damals auch. Der Herr Jesus berichtet davon. Und zumindest in der Elberfelder Bibel werden diese Leute Mietling genannt, ein komisches Wort, Mietling. Das heißt, die werden bezahlt dafür, dass sie etwas tun, quasi gemietet, ja. Und dann hüten sie die Schafe. Aber das ist eben ein gewaltiger Unterschied, ob so eine Person das macht oder ob der Hirte Eigentümer der Schafe ist. Angestellte, die haben in der Regel gar nicht so das ganz starke Interesse an den Tieren an sich, sondern mehr an ihrem Verdienst. Das ist ja auch jetzt nicht verwerflich erstmal. Das ist ja ihr Job, den sie tun. Und so ein Hirte, der das gegen Geld macht, der mag durchaus ein guter Arbeiter sein, aber er hat nicht die Qualität eines Hirten, der Besitzer oder Eigentümer der Herde ist. Der morgenländische Hirte, und hier sehen wir einen, ich fand das Bild so schön, weil er ein Schaf auf seinen Schultern trägt, könnt ihr es ein bisschen erkennen. Der neue Beamer ist übrigens in Sichtweite, also bald wird's besser alles. Oder auch nicht, wir schauen mal. Genau, dieser morgenländische Hirte, der erinnert sich bei jedem Schaf daran, wo es herkommt. Wie ist er an dieses Schaf gelangt? Wann ist es geboren worden? Ja, er gibt ihnen sogar Namen, egal wie groß die Herde ist. Er hat eine persönliche Beziehung zu diesen Tieren. Er weiß, wo er sie geweidet hat, welche Schwierigkeiten in Verbindung mit seiner Herde auftreten. Und letztendlich besteht sein Reichtum in seiner Herde. Selten hat so ein Hirte ein eigenes Haus. Er zieht durchs Land. Er besitzt auch nicht viel eigenes Land, sondern muss immer wieder fragen, ob er dort seine Schafe weiden lassen kann. Die Weide gehört in der Regel dem ganzen Stamm oder der ganzen Sippe, aber nicht einer einzelnen Person. Sein Besitz ist die Herde. Fragt man ihn nach seinem Reichtum, dann sagt er, ich besitze so und so viel Schafe. Wir rechnen in Euro. Er rechnet in Schafen. Und das ist ein Unterschied. Wer von euch Latein hatte in der Schule oder noch hat, der kennt vielleicht das Wort für Geld, das lateinische Wort für Geld, pecunia. Und interessanterweise ist das Wort für Vieh, also Tiere, Tierherden, pecus. Pecunia, pecus. Wir merken schon die Verwandtschaft, die auch bei den Römern in der Sprache zu finden ist, weil auch bei vielen alten Römern der Reichtum in Wolle und Tieren und so weiter bestand. Der Herr Jesus ist unser Hirte. Also der Hirte derer, die ihm nachfolgen, wie Schafe das bei einem Hirten tun. Und wir sind sein Reichtum. Wenn du Jesus jetzt fragst, was sein Erbe ist, sein Besitz, das, was er hat, dann spricht er, Epheser 1, Vers 18, die Stellen, die zeige ich euch jetzt einfach hier, er spricht dort von dem Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen. Nochmal, er spricht von dem Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen. Und die Heiligen sind wir. Heilig, das ist ein Fachbegriff in der Bibel für errettete Menschen. Das ist nicht, wie man das so von Karikaturen kennt, jemand mit einem Heiligenschein oder sonst was oder der schon gestorben ist. Nein, Heilige sind wir als Erlöste, weil Gott uns rein gemacht hat. Fragst du ihn nach seinem Besitz, so sagt er, Jesaja 63, Vers 8, sie sind ja mein Volk. Sie sind mein Volk. Da wird von Israel gesprochen, aber wir wissen, dass wir das übertragen können in diesem Fall 1:1. Sie sind ja mein Volk. Und der Jesus hat nichts, was er so sehr schätzt, wie seine Gemeinde. Er hat nichts, was er so sehr schätzt, wie seine Gemeinde. Um ihretwillen gab er alles auf, was er hatte. In Epheser 5:25 wird uns gesagt, er hat die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben. Das war sein Einsatz. Und wir, die wir heute Morgen hier sitzen, wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du erlöst bist, dann bist du sein Reichtum. Können wir das nachvollziehen? Ich komme da an meine Grenzen. Aber wie wunderbar ist das? Der Hirte ist ein Retter. Wenn man sich etwas mit Schafen beschäftigt, und ich habe das jetzt nochmal neu getan und ein bisschen recherchiert, dann merkt man, ein Schaf, das ist ein schönes, ein zartes, ein demütiges Tier. Und im Gegensatz zur landläufigen Auffassung, Klammer auf, du dummes Schaf, Klammer zu, es sind intelligente Tiere, wenn man das bei Tieren so sagen kann. Sie wissen durchaus, was sie tun. Aber anders als andere Tiere hat es nur einen schwachen oder gar keinen Orientierungssinn. Und das ist das Problem bei einem Schaf. Es hat quasi keinen Orientierungssinn. Kein Instinkt, der ihm den Weg nach Hause zurück zeigt. Wenn ein Schaf sich einmal verirrt hat, kann es schon in kurzer Entfernung von seinem Stall völlig verloren sein. Und verirrte Schafe, die laufen üblicherweise endlos durch die Gegend, im Kreis und sonst irgendwie, sind ratlos und geraten auch dann schnell in Panik. Ich habe vor, ist ein paar Jahre her, mal einen Artikel gelesen, weil das so ein witziges Foto hatte, habe ich das dann durchgelesen, von einem Schaf in Australien. Dieses Foto war, man sah nur so einen Wollberg. Das war ein Schaf da in der Wolle, das jahrelang verirrt in der Wildnis in Australien gelebt hatte, nicht mehr geschoren werden konnte und die Wolle wächst dann halt immer weiter und es hat sich alles verfangen in der Wolle an Ästen, Blättern, Zweigen, keine Ahnung, das sah ganz wild aus. Es fand nicht mehr nach Hause und so ein Schaf ist letztendlich dann verloren. Als der Herr Jesus die geistlich orientierungslosen, hilflosen und verlorenen Volksmengen sah, da verglich er sie mit Schafen ohne einen Hirten. Und die Stelle können wir mal aufschlagen aus Matthäus Kapitel 9, weil ich finde sie sehr zu Herzen gehend. Und sie zeigt uns oder lässt uns so einen Blick tun in das Herz des Herrn Jesus, unseres Retters. In Matthäus 9, da lesen wir in Vers 36, Matthäus 9, Vers 36. Als er, der Herr Jesus, die Volksmenge sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Das ist ein schönes Bild, eine Beschreibung eines Schafes, das orientierungslos verirrt ist. Verschmachtet, am Ende. Und so sah der Herr Jesus die Menschen damals und wie sieht er sie heute? Ganz genau so. Und ich glaube, es ist noch krasser, wenn wir uns anschauen, wo die Menschen sich hinbewegen und jeder versucht irgendwie noch was mitzunehmen und man hetzt durchs Leben, Geld ist alles. Und am Ende, was bleibt? Und der Herr Jesus sieht das. Und er ist innerlich bewegt. Das ist ein ganz starker Ausdruck, der hier gebraucht wird für das Herz unseres Herrn. Innerlich bewegt, das hat immer Folgen. Und wenn dich etwas innerlich bewegt, kannst du gar nicht anders, als etwas zu tun, was Gott dir dann zeigt oder wie auch immer. Es geht gar nicht anders. Ein innerliches Bewegtsein führt immer zu einer Handlung. Und wenn es vom Herrn hier gesagt wird, dann wissen wir, es hat ihn dahin getrieben, seine Schafe zu erlösen. Wir haben heute Morgen in der ersten Stunde miteinander aus Jesaja 53 gelesen. Und vielleicht ist es dir noch im Ohr, wo Jesaja die Verlorenen als solche beschreibt, die wie Schafe verirrt sind und ihren eigenen Weg gehen. Es ist genau das. Genau das. Jesaja 53, Vers 6. Verlorene Menschen brauchen wie verirrte Schafe einen Retter, der sie in die Sicherheit des Stalles zurückführt. Unser Hirte ist ein Retter. Und der Hirte ist besorgt um uns, um seine Schafe. Und das ist er immer. Weil der Hirte die Schafe besitzt, weil sie ihm zu eigen sind, sorgt er auch für sie. Wenn du vor 100 Jahren einen Feuerwehrmann gefragt hättest, wann er Dienstschluss hat, der hätte dich nur groß angeguckt. Was ist das, Dienstschluss? Ein Feuerwehrmann, der wohnte und lebte in der Feuerwache. Er hatte dort sein Zuhause. Wie so ein Leuchtturmwärter, der auch im Leuchtturm wohnt. Er hat nie Dienstschluss. Und wenn die Sirene, ja heute Sirene, früher war es eine Glocke, klingelt, es gibt einen Brand, dann geht man los. Egal, welche Tages- oder Nachtzeit das ist. Es war ein anderer Dienstethos, als es es heute oft gibt. Nun muss es ja irgendwie geregelt sein heute, das soll jetzt keine Kritik daran sein. Aber so ein Feuerwehrmann war immer im Dienst. Und der Hirte ist auch immer im Dienst. Rund um die Uhr. Und das ist unser Herr. Er ist besorgt um uns immer. Tag und Nacht. Er sagt nicht, ich habe Feierabend, ruf morgen wieder an. Das gibt es nicht. Ich musste in den letzten Wochen viele Telefonate führen, weil wir einiges regeln müssen. Ja, und dann gut, um 15.30 Uhr hast du halt Pech. Ja, morgen wieder. Oder am Montag, ne? Es ist Wochenende. Und dann nicht erst um 15.30 Uhr, sondern um 12. So ist es. Wie gut, dass das beim Herrn Jesus anders ist. Wir können immer zu ihm kommen. Und er hat Hand, Auge und Herz bereit, um zu helfen und zu lindern, wie der Hirte bei seinen Schafen. Petrus schreibt, das ist die Bibelstelle 1. Petrus 5, Vers 7, dass wir alle unsere Sorgen auf ihn werfen dürfen. Das ist nicht immer einfach, loszulassen, aber das ist das Angebot, das er uns gibt. Und er ist nicht nur besorgt, sondern er versorgt seine Schafe. Und das ist ja so, der Hirte muss auch der Versorger sein der Herde, denn ohne ihren Führer, ohne ihren Leiter, ohne ihren Hirten wissen die Schafe nicht, was die rechte Weide für sie ist. Das finden sie nicht selbst raus. Das muss der Hirte für sie wissen. Und wenn sie nicht auf grüne Wiesen geführt werden, dann knabbern sie weiter an den Stoppeln des alten Grases, bis nur noch Schmutz übrig ist. So sind die Schafe. Sie brauchen neues Weideland. Sie würden bald nichts mehr zu fressen haben und verhungern. Der Herr Jesus versorgt, möchte dich versorgen und er versorgt uns in Zeit und Ewigkeit. Leib und Seele. Es gibt ja mehr als nur unseren Körper und wir sind oft so kurzsichtig und schauen darauf, aber es gibt noch viel wichtigere Dinge. Und er möchte uns versorgen. Psalm 23, dieser schöne Psalm, den David geschrieben hat, über seinen Dienst als Hirten, wo er vieles ableitet auf Gott, den Hirten seines Lebens. Da heißt es, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln oder fehlen. Er lagert mich auf grünen Auen, Wiesen, Weiden. Das ist der gute Hirte. Auch das Trinken ist eine Herausforderung für Schafe. Man glaubt es ja nicht, aber es ist so. Schafe brauchen sauberes Wasser, das leuchtet uns ein, das weder abgestanden noch mit Krankheitserregern verseucht ist. Und der Hirte hält Ausschau nach diesem frischen, gesunden, sauberen Wasser. Ja, ich habe gelesen, das Wasser für Schafe darf nicht zu kalt und auch nicht zu warm sein. Es darf nicht zu schnell fließen, dann ist es irgendwie gefährlich. Es muss in der Nähe und leicht zugänglich sein. Ja, ich habe mir so gedacht, die sind schon empfindlich, so Schafe. Wir vielleicht auch. Und der Hirte hat den Blick dafür. Und deshalb lesen wir im Psalm 23, er führt mich zu stillen Wassern. Ein stilles Wasser Es ist ein ruhiges Wasser an einem Bach, wo irgendwo vielleicht in einem Seitenarm das Wasser langsam fließt, wo die Schafe ohne Gefahr trinken können, ständig sauber und frisch. Und das ist das, was der Herr Jesus uns geben möchte. Und beachten wir das Wort, er lagert mich. Das ist auch schön. Der Hirte geht hin und dann machen sie Pause dort an diesem Wasser und können sich ausruhen. Das heißt nicht schnell trinken und weiter, nein, er lagert mich wie ein Schaf. Ein Schaf kann nicht viel, ja, aber es kann sich immerhin niederlegen, so denken wir. Aber schaffst du das immer, zur Ruhe zu kommen beim Herrn? Mir fällt es oft schwer, aber es ist so gut, wenn wir es tun. Unsere aufgeregte und unruhige Natur, sie kann sich wirklich nur dann zur Ruhe legen, wenn der Herr uns seinen vollkommenen Frieden gibt. Wie schön, dass dieser Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, unsere Herzen regieren will. Und deshalb nochmal der Satz aus 1. Petrus 5. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er ist besorgt um euch. Kennst du diesen Hirten persönlich für dein Leben? Es ist so gut, diese Beziehung zu ihm zu haben. Der Hirte ist der Führer der Schafe. Er leitet sie, wohin sie zu gehen haben. Wisst ihr, Schafe sind von Natur aus angelegt, anderen zu folgen. Das ist in ihrem Instinkt vorhanden. Sie brauchen einen, wie nennt man es, Leithammel, ja, also einer, der vorangeht. Oder eben den Hirten, der ihnen zeigt, wo es lang geht. Den Hirtenhund, der die Herde zusammenhält und in eine bestimmte Richtung treibt. Das brauchen Schafe, sonst kommen sie nicht klar. Wir hatten von ihrem fehlenden Orientierungssinn gehört. Aber das ist auch ein Risiko. Wenn man gerne anderen folgt, kann man auch leicht in die Irre geführt werden. Und diesen Aspekt, den müssen wir, glaube ich, auch sehen. Ich habe gelesen, dass in Neuseeland, wo jedes Jahr 40 Millionen Schafe geschlachtet werden, guten Appetit, 40 Millionen, dass in Neuseeland traditionell, bis heute in manchen Gebieten, ein besonders ausgewählter Schafbock genommen wird. Und der wird der Herde vorangeschickt zum Schlachthaus und die ganze Herde folgt ihm. Man nennt diesen Leitbock Judas Schaf. Fand ich interessant. Blindlings folgen sie ihm. Und das ist auch eine Gefahr. Und wir müssen schon gucken, wem wir folgen. Und deswegen sagt der Herr Jesus ja, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Es gibt so viele Stimmen heute, die uns irgendwo hinführen und leiten wollen. Und da müssen wir schon sehr fein unterscheiden. Und wisst ihr, ich bin so dankbar, dass wir dieses Buch hier haben, worin wir nachschauen können. Ist es die Stimme des guten Hirten? Oder bilde ich mir vielleicht was ein? Lasse ich mich von meinen Gefühlen und Stimmungen leiten? Oder das, was irgendwelche Menschen sagen? Selbst das, was wir hier sagen, kann nicht der Maßstab sein. Der Maßstab ist das Wort Gottes. Bitte prüf alles, was du hörst, am Wort Gottes. Und dem guten Hirten zu folgen, da gibt es nichts Besseres. Wer mag, kann mal den Propheten Jeremia aufschlagen. Im Alten Testament, den Propheten Jeremia. In Kapitel 23. Jeremia 23, und wir lesen mal die ersten beiden Verse. Da sagt Gott, wehe den Hirten, die die Schafe meiner Weide zugrunde richten und zerstreuen, spricht der Herr. Darum, so spricht der Herr, der Gott Israels, über die Hirten, die mein Volk weiden, ihr habt meine Schafe zerstreut und sie vertrieben und habt nicht nach ihnen gesehen. Siehe, ich werde die Bosheit eurer Taten an euch heimsuchen, spricht der Herr. Das sind falsche Hirten oder solche, die Böses im Sinn haben. Hier haben die Schafe auf die falsche Stimme gehört und haben sich in die Irre leiten lassen. Und das hatte fatale Folgen. Wir sehen das im Volk Israel. Und zu dieser Zeit war es besonders deutlich, dass sie in die Irre liefen. Und das Ergebnis war entsprechend, Israel wurde zerstört, als Nation in Gefangenschaft geführt. Wir kennen die historische Begebenheit. Und dieses Wehe macht uns deutlich, wie Gott darauf reagiert und wie er das beurteilt. Und für Gott ist es kein Kavaliersdelikt, wenn Menschen in die Irre geleitet werden. Da reagiert er sehr, sehr empfindlich. Und es ist auch gut so. Und es ist eine hohe Verantwortung, die wir auch untereinander haben und miteinander haben. Wohin wollen wir uns leiten lassen und wohin leiten wir? Unser Hirte, der Herr Jesus, er weiß den Weg. Ja, noch mehr, wenn du in Johannes 14 nachliest, dann liest du sogar, dass er der Weg ist. Er sagt selber, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und das ist der Weg, den er uns leiten will. Er selber ist der Weg. Und wir tun gut daran, ihm zu folgen. Der nächste Punkt. Der Hirte ist Beschützer und Verteidiger der Herde. Schafe sind fast gänzlich wehrlos. Sie können weder treten, noch kratzen, noch beißen. Sie können ihren Feind nicht anspringen oder anrempeln oder umschubsen. Das kriegen sie alles nicht hin. Sie brauchen einen schützenden Hirten. Sie brauchen einen schützenden Hirten, der ihr Überleben sicherstellt. Wenn Schafe von einem Raubtier angegriffen werden, dann laufen sie nicht weg, sondern sie laufen zueinander hin und meinen, in der Menge hätten sie Sicherheit und der Wolf kann sich aussuchen, wen er erlegt. Wir sind ja inzwischen auch Wolfsgebiet hier, zumindest im Bergischen Land. Und man liest ja immer wieder davon, dass Herden gerissen werden von Wölfen. Habt ihr bestimmt auch in der Presse schon mal verfolgt. Und da kommt genau das auf, oder oft kommt genau das auf, dass es plötzlich viele Tiere sind, die am nächsten Morgen tot auf der Weide liegen, aber nur eins ist irgendwie angefressen oder der Wolf hat sich da bedient. Warum ist das so? Weil der Wolf den Instinkt hat, möglichst viele Tiere zu reißen und die Schafe laufen nicht alle in eine andere Richtung, das wäre ja klug, sondern sie laufen zusammen. Und sind zusammen dort. Sie brauchen den Hirten, sonst sind sie verloren. Wenn ein Schaf mit so einem dicken Fellmantel, wie ich euch eben das beschrieben habe, von dem in Australien, also man wunderte sich, dass das überhaupt noch lebte, wenn ein Schaf mit seinem dicken Fell auf den Rücken fällt, umplumpst, kann es nicht mehr selber aufstehen. Dann liegt es wie ein Käfer auf dem Rücken und braucht den Hirten, der kommt und es wieder aufrichtet. Ich habe gelesen, dass in den meisten Fällen so ein Schaf irgendwann einfach dann aufgibt und stirbt. Wenn der Hirte nicht kommt und diesem Schaf aufhilft. Und wenn es eine Zeit lang auf dem Rücken liegt, dann sackt sein Kreislauf zusammen und dann funktioniert irgendwann gar nichts mehr. Und deswegen auch dieses Bild hier mit dem Hirten, der ein Schaf auf den Schultern trägt. Der Hirte nimmt das Tier und trägt es bis zu einer Stunde oder mehr auf dem Rücken, bis sein Kreislauf sich stabilisiert hat und dann kann er es absetzen und es kann wieder alleine laufen. Das tut der Hirte. Er beschützt, er verteidigt, er hilft, er sorgt sich. Und so hat der Jesus das gesagt in Johannes 17. Und wir können dort mal den Vers 12 lesen. Johannes 17, Vers 12. Das ist ja aus einem Gebet des Herrn Jesus heraus. Dort sagt er, als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, also er spricht hier mit seinem Vater, mit Gott, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, und ich habe sie behütet und keiner von ihnen ist verloren, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt werde. Hier spricht er von Judas. Also ich habe sie behütet und keiner von ihnen ist verloren. das ist der Hirte, der seine Herde behütet und beschützt. Der Hirte ist ein Tröster. Das haben wir jetzt mehrfach schon festgestellt. Schafe haben keinen Selbsterhaltungsantrieb. Sie sind sehr sensibel und sanftmütig und ihr Gemüt ist schnell bedrückt, wenn man sie schlecht behandelt. Das tut ihnen überhaupt nicht gut. Und es kann sogar sein, dass Schafe einfach resignieren und sterben. So hat man festgestellt. So muss der Hirte den Charakter jedes seiner Schafe kennen und ganz individuell mit ihnen umgehen. Also Hirte zu sein, sollte man sich überlegen, ob man das macht. Das ist schon eine Arbeit. Er muss seine Schafe kennen und sich kümmern und dass ihnen nicht zu viel abverlangt wird. Wie schön, dass der Herr Jesus in Matthäus 11, den Vers habt ihr bestimmt schon mal gelesen, diese Aussage trifft und die kannst du mitnehmen heute Morgen für dich ganz persönlich, weil sie dir genauso gilt wie den Menschen, denen er das damals gesagt hat. In Matthäus 11, Vers 28, ist eine Einladung. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen. Ich werde euch Ruhe geben. Ich werde euch Ruhe geben, das sagt der Herr Jesus. Und das ist der Hirte, der ein Tröster ist, der sich kümmert um die einzelnen Schafe. Und jetzt ist noch ein Thema wichtig in Bezug auf die Schafe der Herde. Der Hirte wacht über die Sauberkeit seiner Schafe. Wenn man so kleine Lämmer sieht, vielleicht wart ihr auch mal auf so einem Hof, wo Lämmer geboren werden, ist ja meist so im Frühjahr der Fall, Ostern und so. Kleine Lämmer, das sind einfach schöne, anschmiegsame, weiche, saubere, weiße, wollige Tiere. Da hat man seine Freude dran. Und das ist ja auch für Kinder einfach wunderbar, sowas zu sehen und mitzuerleben. Und wenn man sie dann noch mit der Flasche füttern darf, ne, das ist ja, also für Kinder ist das ja herrlich. Und wenn Kinder sich freuen, freuen die Eltern sich ja auch. Wenn die Schafe älter werden, dann ändert sich das. Dann sind die kleinen weißen Lämmer nicht mehr so klein und weiß, sondern es werden große, erwachsene Schafe, selten sauber. Wenn man sich ein bisschen genauer anguckt, dann findet man einiges. Die Wolle wird schmutzig und fettig. Die Wolle enthält viel Lanolin. Und dieses Fett, das dann haftet Schmutz und irgendwelche Kräuter oder Samen und Blätter haften schneller an der Wolle. Das ist so, als wenn das quasi wie anzieht und festklebt. Und sie können sich selber nicht säubern. Schafe können sich selber nicht säubern. Sie bleiben dreckig, bis der Hirte sie säubert oder dann irgendwann die Wolle schert. Und dann wächst wieder das frische neue Fell, ne? Wenn Schafe nasses Gras fressen, zu viel davon, dann können sie schlimmen Durchfall bekommen. Und das will ich euch jetzt gar nicht ausmalen, was ich da gelesen habe, wenn dann das in die fettige Wolle gerät und verhärtet. Und das kann sogar tödlich werden für ein Schaf, wenn dann die Insekten kommen und noch ihre Eier da reinlegen und so weiter. Der Hirte muss die Schafe baden. Auch das macht er in diesen Fällen. Und sie sauber halten. Und wisst ihr, Jesus, ist es ein großes Anliegen, dass unser Leben sauber ist. Dass wir in Reinheit unseren Weg gehen. Und damit ist nicht die äußere körperliche Reinheit gemeint, sondern die innere. Und wir wissen um diese Bilder, die die Bibel gebraucht. Sünde ist wie Schmutz, die uns belastet und die letztendlich zu Krankheit und Tod führt. Auch hier jetzt nicht Krankheit, also übertragen, ne? Ihr könnt es einsortieren. Das macht uns krank. Krankheit steckt auch andere unter Umständen an. Sünde ist nie Privatsache. Und wir sollten da sehr ernsthaft mit umgehen, mit diesem Thema. Die Bibel macht uns deutlich, was Sünde bedeutet und wo wir sie loswerden können. Wir können Reinigung beim Herrn Jesus erfahren. Und so lesen wir das in seinem Wort ja auch. Schlagen wir mal auf, 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 9, eine ganz bekannte Aussage. die wir ja auch oft zitieren. Und Kinder lernen das schon als Lernvers in frühen Jahren. Und das ist ja wirklich so ein zentraler Vers. 1. Johannes 1, Vers 9. Und hier wird zu Gläubigen gesprochen, ja, also zu Menschen, die schon zur Herde des Herrn Jesus gehören. Da heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Das ist sein Angebot. Wir können jeden Tag immer wieder zu ihm kommen, unsere Schuld bekennen. Wir fallen immer wieder. Wir wissen, wie das ist. Und so wie die Schafe sich immer wieder schmutzig machen und Reinigung brauchen, so ist es auch mit uns. Wir brauchen diese Reinigung. Also lass dich vom Herrn Jesus säubern in dieser Weise, dass du deine Schuld ihm nennst, beim Namen nennst, um Vergebung bittest. Und wenn wir das wirklich wollen in unserem Herzen, dann vergibt er. Und auch untereinander müssen wir das klären. Wenn irgendwas vorgefallen ist, was einen anderen Menschen betrifft, bitte klärt es auch untereinander. Ja, wir können wirklich sagen, Jesus ist der gute Hirte. Jesus ist der gute Hirte. Von anderen Hirten kann man bestenfalls sagen, ja, sie sind Hirten, aber der gute Hirte, das ist der Herr Jesus. Und alles Gute, was ihr euch bei einem Hirten denken könnt, ist vereint in ihm. Und ich glaube, dann fällt es gar nicht mehr so schwer, wenn wir das alles jetzt so gesehen haben und wir gucken uns gleich noch ein paar einzelne Sachen an, dass man sich darüber freut, dass man ein Schaf in der Herde des Herrn Jesus sein darf. Das ist eine Auszeichnung, ein Schaf in der Herde des Herrn Jesus zu sein. Manchmal ist uns das ja vielleicht ein bisschen peinlich, ne? Wenn wir mit Menschen zusammenkommen und wir haben die Chance, unseren Glauben zu bekennen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob das immer so fröhlich über die Lippen kommt. Manchmal scheut man sich ja irgendwie so ein bisschen davor. Aber warum eigentlich? Warum eigentlich? Es gibt doch nichts Besseres, als ein Schaf in der Herde des Herrn Jesus zu sein. Alle Vorrechte, die er uns anbietet, wir dürfen sie besitzen. Dann habe ich mich gefragt, beunruhigt es denn den Herrn Jesus, dass ich ein Schaf in seiner Herde bin, mit all meinen Schwächen und Fehlern? Nein, es beunruhigt ihn überhaupt nicht. Er hat sein Leben gegeben, damit ich zu ihm gehören kann. Und bei dir ist es genau das Gleiche. Und auch wenn wir so schwarze Schafe in der Herde sind, er liebt uns. Und er hat sein Leben auch für die schwarzen Schafe gegeben. Und meine Nöte bringen ihn nicht in Verlegenheit. Nein, er kümmert sich. Es macht ihm keine Mühe, mit meinen Schwächen und Gebrechen umzugehen. Er macht es gerne. Dafür ist er Hirte. Und er freut sich daran. Und er lädt mich ein, immer wieder zu ihm zu kommen. Und dich lädt er genauso ein. Nimm seine Einladung an, jeden Tag bei ihm zu sein. Wir werfen noch einen Blick auf diese Aussage, die wir anfangs gelesen haben, in Johannes 10. Dort hieß es, dass er seine Schafe kennt. Dieser Begriff kennen, das ist in der Bibel auch ein ganz besonderer Begriff. Er spricht von einer großen persönlichen, ja fast Intimität, die dadurch zum Ausdruck kommt. Wenn jemand einen anderen kennt, dann ist das mehr als, ja, ich weiß, wie er heißt und was er arbeitet oder so. Ne? Nein, das ist wirklich bis ins Innerste. Und wenn der Jesus sagt, ich kenne meine Leute, dann spricht das von einer großen persönlichen Intimität. Womit vergleicht der Herr Jesus denn seine Kenntnis oder die Kenntnis seiner Schafe? Er hat gesagt, genauso wie der Vater mich kennt. Genauso wie der Vater mich kennt, kenne ich meine Schafe. Wie gut kennt denn der Vater den Sohn, also Gott, den Herrn Jesus? Ist das steigerungsfähig? Ich glaube nicht. Denn ich und der Vater sind eins, sagt der Herr Jesus an anderer Stelle. Merken wir, was das bedeutet? Und so sagt der Herr Jesus, kenne ich meine Schafe, so wie der Vater mich kennt. Das dürfen wir wissen, nimm das mit nach Hause. Der Jesus kennt dich so, wie der Vater ihn kennt und er den Vater. Enger geht es gar nicht. Keinen stärkeren Vergleich können wir uns ausdenken. Wie gut ist das? Was kennt er denn von seinen Schafen? Er kennt ihre Zahl. Er weiß genau, wie viele Schafe in seiner Herde sind. Und der Herr Jesus weiß um jeden Einzelnen. Er wird nie eins verlieren. Wir haben das eben gelesen in Johannes 17. Alle, die du mir gegeben hast, sagt er seinem Vater, die habe ich bewahrt und werde ich bewahren. Die habe ich behütet und keiner von ihnen ist verloren gegangen. Außer dem Sohn des Verderbens, Judas. Wir wissen, das ist eine ganz besondere Geschichte. Er kennt die Zahl derer, für den er seinen Erlösungspreis gegeben hat. Er hat diese Schafe gekauft mit seinem eigenen Blut. Sie sind sein, du bist sein und er kennt dich ganz genau. In Matthäus 10, 33 liest du davon, dass er sogar die Haare auf deinem Haupt gezählt hat. Das ist bei ein paar Leuten nicht so schwierig, aber bei vielen schon. Er kennt die Haare auf deinem Kopf. Unfassbar. Und ich persönlich glaube, das ist nicht nur ein Bild. Er weiß es wirklich. Und das macht uns aber auch deutlich, dass er jede Kleinigkeit in unserem Leben kennt. Wie tröstlich ist das zu wissen? Es ist ihm nicht möglich, dass einer übersehen oder vergessen wird. Und wenn du das manchmal denkst und fühlst und denkst, ja, wo ist Gott? Warum kümmert er sich nicht? Er ist schon lange da. Unsere Gefühle sind nicht das Entscheidende. Gottes Wort sagt uns, er ist schon lange da. Das ist so wie bei Israel damals, als sie in Ägypten als Sklaven arbeiten mussten und als sie zu Gott schrien und als Gott Mose beruft, da macht er Mose deutlich, ich bin schon Jahrzehnte am Werk, das habt ihr nur nicht mitgekriegt. Mose, ich bereite dich gerade vor und 80 Jahre hat es gedauert, bis er dann loszog. Gott war schon lange am Werk, da hat keiner was von mitbekommen und alle haben gefragt, ja, wo ist Gott denn? Und so ist es bei uns auch. Nicht unsere Gefühle sind entscheidend, auch nicht meine Meinung, sondern Gottes Wort. Was kennt er? Er kennt deinen Zustand, er kennt die Schwachheiten, er kennt deine Nervosität, er kennt auch die Starken und Tapferen, er kennt die Kranken und Sorgenvollen, die Ermatteten und Verwundeten und sogar die, die quer im Stall stehen. Er kennt alle. Und er liebt sie. Wisst ihr, als der Jesus dich und mich erwählt hat, zu seiner Herde zu gehören, da wusste er sogar schon alles, was wir mal verbocken werden noch. Und es hat ihn nicht abgehalten. Er kannte schon zu dem Zeitpunkt, wo er dich erlöst hat, als du noch nicht geboren warst, dein ganzes Leben. Mit allen Schwächen, mit allen Fehlern. Und trotzdem hat er gesagt, für dich gebe ich mein Leben. Wir lesen in Römer 8, die er zuvor erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt. Die er zuvor erkannt hat, und hier ist wieder dieses Wort kennen, erkennen, er wusste vorher schon alles, die hat er zuvor vorher bestimmt. Das ist die Auswahl Gottes. Und seine Wahl schließt auch die Kenntnis all unserer bösen Gewohnheiten mit ein. Ist es nicht tröstlich, dass wir so dem Herrn bekannt sind und er uns dennoch liebt? Wir nehmen noch einen weiteren Aspekt mit hinein. Wir haben gerade gesagt, der Herr kennt seine Schafe. Und jetzt gucken wir mal aus der anderen Richtung. Der Hirte ist gekannt von seinen Schafen. Und auch das ist so wunderbar, dass uns die Schrift das sagt. Genau das Gleiche ist umgekehrt möglich. Wir können den Herrn Jesus, und hier ist wieder das Wort kennen, wir können den Herrn Jesus so erkennen, wie er ist. Was für ein Privileg. Er ist nicht der ferne Gott, der irgendwo im Universum über allem schwebt, sondern er ist so persönlich, möchte er in unserem Leben sein, dass wir ihn erkennen, wie er ist. Wie können wir das tun? Durch sein Wort. Und nur durch sein Wort. Lies die Bibel. Fang mit den Evangelien an und lerne ihn kennen, wie Jesus ist. Lies sein Wort und du wirst staunen, mehr und mehr. Und das ist so schön, dass das auch von der anderen Seite her möglich ist. Und das ist wie ein Wunder, dass das so geht, ja, dass das nicht nur Theorie ist, sondern dass es wirklich so sein kann. Erkenntnis durch eine tiefe Gemeinschaft. Für die menschliche Ehe wird übrigens das gleiche Wort gewählt. Ein Mann, der Mann, also Adam, erkannte seine Frau. Wir wissen, das ist eine feine Beschreibung für die intimste Gemeinschaft zwischen Mann und Frau, die in die Ehe gehört und die Gott eingesetzt hat. Das ist dieses Wort. Jemanden durch und durch kennenzulernen. Und das ist diese Beziehung, die Gott uns anbietet. Wenn es die Bibel nicht sagen würde, wir würden ja gar nicht es wagen, das so zu formulieren. Lern ihn kennen, immer mehr. Und da werden wir zu tun haben bis zum Ende unseres Lebens. Aber wie schön, dass wir nicht irgendwann mal sagen, ja, jetzt habe ich alles, ne? Jetzt kommt die große Langeweile. Nein, wir können ihn immer besser kennenlernen. Wir kommen zum letzten Punkt. Die völlige Hingabe des Hirten. Sie wird mit den Worten beschrieben in Johannes 10, ich lasse mein Leben für die Schafe. In diesem Kapitel wird es viermal wiederholt. In Vers 11, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. In Vers 15, ich lasse mein Leben für die Schafe. In Vers 17, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, auf dass ich es wiedernehme. Und in Vers 18, ich habe Macht, es zu lassen und habe Macht, es wiederzunehmen. Der Jesus hat sein ganzes Leben, als er hier auf dieser Erde war, hat er sich hingegeben. Und zum Schluss wird er ans Kreuz geschlagen. Sein ganzes Leben, alle Macht, die er zur Verfügung hatte, hat er stets für seine Schafe hingegeben. Wisst ihr, er starb nicht nur, sondern die Formulierung, die hier gewählt wird, heißt, er gab sein Leben. Das ist was anderes. Wenn er gestorben, also er ist ja gestorben, aber wenn er nur stand, er ist gestorben, das hätte er auch, was weiß ich, hätten andere ihn getötet, ja, oder er wäre an Altersschwäche oder Krankheit gestorben. Nein, er gab sein Leben. Hier wird eine aktive Tätigkeit beschrieben. Er gab es. Er formuliert das ja selber so, niemand nimmt mein Leben von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Darf ich das mal so sagen? Der Jesus ist der einzige Mensch, der aktiv gestorben ist. Am Kreuz. Eigentlich hätte er gar nicht sterben können, weil er sündlos war. Aber er gibt sein Leben. Was für eine Liebe kommt da zum Ausdruck? Völlige Hingabe. Freiwillig. Und der Gipfel ist, dass er das so formuliert, ich lasse mein Leben für die Schafe. Für dich und für mich. Ich komme zum Ende und möchte uns mit reinnehmen noch in diesem Psalm 23. Und den wollen wir jetzt nochmal lesen. Und vielleicht fragst du dich schon die ganze Zeit, warum ist die Überschrift dieser Predigt 4 Wörter genug für Zeit und Ewigkeit? Das Rätsel lösen wir jetzt. Achte mal auf das Zentrum dieses Psalms. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen. Er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens, und ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang. Weißt du, was im Zentrum dieses Psalms steht? 4 Wörter. Du bist bei mir. Und ich glaube schon, das ist genug. Genug für unser Leben hier und genug für die Ewigkeit. Du bist bei mir, du der gute Hirte. Lass uns das mitnehmen in die neu begonnene Woche. Egal was kommt, der Jesus ist bei uns.